Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße aus einem noch nicht ganz aufgeräumten Hotelzimmer in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 8. April 2026, ja, wir ruhen nie bei Weltwoche Daily. Daily. Bis gestern tief in die Nacht redigierten wir noch an Texten für die neue gedruckte Ausgabe, die Sie morgen dann in Ihrem Briefkasten und vor sich liegend genießen können. Davor schauten wir uns die letzten Fieberkurven des Wahlkampfs in Ungarn an. Hochinteressant, was hier passiert. Gestern natürlich die Weltkameras auf die Bühnen dieser Hauptstadt gerichtet, denn kein Geringerer als der US-Vizepräsident J.D. Vance erwies dem langjährigen Premierminister, diesem Einmann-Bollwerk gegen den Eurokratismus, Viktor Orban, huldvoll die Referenz. Es war ein richtig gehendes Spektakel, was wir da gestern erleben konnten. Zuerst eine gemeinsame Medienkonferenz. Da hat sich Viktor Orban noch einmal in Erinnerung gerufen als Präsident und dies zu Recht als Präsident des Friedens, der Verständigung, auch der Balance mit einem mächtigen Nachbarland wie Russland. Er hat die Einmischungsversuche aus Kiew, der Ukraine, angeprangert, aber auch ein paar Giftpfeile in Richtung Brüssel geschickt, dieses Brüssel, das Ungarn auf ungebührliche Art und Weise in den Schwitzkasten nehme. Gleichzeitig erwähnte er, wie wichtig es sei, die Heimat zu verteidigen gegen Massenzuwanderung, vor allem aus Kulturkreisen, die dem christlichen Erbe Europas feindlich gegenüberstehen. Und damit hat er einen Akkord angeschlagen, den der US-Politiker J.D. Vance höchst eloquent aufnahm. Und ich muss Ihnen sagen, man hört wenige Reden von Politikern auf diesem Niveau in Europa. J.D. Vance an der Medienkonferenz locker plaudern, dann am Abend in einer Sportarena zusammen mit Orban im US-Kolossalstil amerikanischer Parteitagsinszenierungen als Vorkämpfer und Verteidiger des Abendlandes. Ich habe dann geschrieben, der Kampf um die Seele des Abendlandes geht in seine nächste Runde. Aber ich will es nicht nur augenzwinkernd hier vergegenwärtigen, denn tatsächlich beobachten wir ja in Europa eine umfassende Verlotterung der Grundlagen unserer Zivilisation. Und gerade jemand wie ich, der noch mit einem ziemlichen Schuss da mitbekommen hat, die Auswirkungen der Hippie-Bewegung, das ganze ironische Zeitalter der wohlstandsverwahrlosten Leichtlebigkeit, das ändert sich gerade dramatisch, denn in Europa stellt man fest, dass eben dieser Wohlstand nicht auf Ewigkeit programmiert ist. Und J.D. Vance, wie jetzt als quasi eine Generation weiter vorne, Viktor Orban, gehören natürlich zu den Avantgardisten dieser politischen Gegenreformation, könnte man sagen, dieser politischen Widerstandsbewegung gegen den abgehobenen Bürokratismus, den man in den USA, aber natürlich auch vor allem in den Schaltzentralen der EU in Brüssel verortet sieht. J.D. Vance, sehr eloquent. Und was mich beeindruckte, ist, wie dieser Politiker, hervorragend ausgebildet an ausgezeichneten Universitäten, Bestsellerautor, erfolgreicher Investor, politischer Quereinsteiger mit Leistungsausweis auch im realen Leben, wie dieser J.D. Vance auf eine natürliche, nicht aufgesetzt wirkende Art und Weise den Bogen geschlagen hat von eben diesen philosophischen, kulturellen Wurzeln der freien Welt, der westlichen Hemisphäre hin zur Gegenwart, zu den Problemen und zur Notwendigkeit, eben auch diese christlichen Wurzeln zu verteidigen. Und man muss ja aufpassen und immer etwas misstrauisch bleiben, wenn Politiker mit diesen Akkorden um sich werfen. Die Heuchelei ist dann meistens nicht sehr weit, aber er ist für mich da sehr echt und authentisch rübergekommen und eben auf einem Niveau, auf einem Substanzgehalt, der tatsächlich Seltenheitswert genießt hier in unseren Breiten, durchaus beeindruckend. Bei Orban ist für mich interessant, gerade im Kontrast jetzt zu seinem Gegenkandidaten Magyar, Orban ist ein Politiker aus Fleisch und Blut. Er strahlt so etwas wie eine verbindliche Gemütlichkeit oder eine gemütliche Verbindlichkeit aus. Er ist durchaus scharf, er kann angreifen, aber das Ganze hat bei ihm auch ein etwas entspanntes, schalkhaftes Flair, sodass er eben bei den Leuten sehr gut ankommt. Und wenn ich das vergleiche, jetzt nur vom Fernsehauftritten zu schließen, eben dieses Gegenkandidaten Peter Magyar, er ist der Liebling der Europäischen Union, er ist der Favorit aller wohlmeinenden intellektuellen Linksliberalen, das versammelte Orban-Antilager hat sich da hinter ihm zusammengeballt. Ja, er hat dann tatsächlich etwas eher Roboterhaftes in seinem Auftritt. Abgesehen davon sind mir Politiker grundsätzlich suspekt, die die Parteien wechseln. Und zwar nicht, weil sie plötzlich ganz andere Werte vertreten würden oder weil sie sagen könnten, die Partei hat sich von dem entfernt, was ich eigentlich damit verbinde. Nein, wenn da eher karrieretaktische Überlegungen mitspielen. Und Peter Magyar ist ja ein ziemlich dreister Karrierist, könnte man sagen, wenn man schaut, wie er seine damalige Ehefrau, die frühere Justizministerin Ungarns, regelrecht übers Kreuz gelegt hat, tatsächlich im Ehebett mit einer heimlichen Handy-Mikrofonaufnahme da verfängliche Details zu registrieren glaubte, die er dann für seinen späteren Aufstieg auch einsetzt. Also da wird mit harten Bandagen gekämpft und es geht in Ungarn, eben weit über Ungarn hinaus um einen regelrechten Kulturkampf. Auf der einen Seite die Legionen Brüssels, die natürlich in Orban ein Einmann-Bollwerk, eine Widerstandsbewegung sehen, dass die daran hindert, die im Weg steht, eben jene Politik durchzusetzen, die man in Brüssel richtig findet. Migrationsoffen, progressiv und vor allem natürlich an der Seite der Ukraine. Orban steht fürs Gegenteil und darum mischen sich alle ein. Es war nicht ohne Ironie, dass auch der amerikanische Vizepräsident sich da wortreich kritisch äußerte über die Einmischungen der EU, während er sich gleichzeitig selber höchst eloquent in die ungarischen Wahlen einmischte. Also Sie sehen, es geht hier ums Ganze. Und ich will es nicht verniedlichen, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Es gibt natürlich Entwicklungen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wenn ich schaue, wie tatsächlich ein ukrainischer Präsident Zelensky gegen Orban austeilt, wie die Ukraine zusammen mit Brüssel sozusagen eine Angriffsdoppelzange diesen Premier in den Schwitzkasten nimmt, wenn wir die Drohungen zur Kenntnis nehmen, aus Brüssel, aus Berlin, wie man hier Druck aufsetzt gegen die Ungarn, gegen die konservativen und freiheitsliebenden Ungarn, dann sind das schon sehr unschöne Zeichen. Sie kennen meine Position. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist und einer Zuversicht verfallen, auch wenn draußen die Finsternis nur so mottet, knallt oder dröhnt, wie Sie immer das formulieren wollen. Für mich sind das Verzweiflungssymptome. Das sind für mich Anzeichen von eben auch politischen Führungseliten, in Anführungszeichen, die mittlerweile aus dem letzten Loch pfeifen. Sonst würde man ja nicht dermaßen massiv hier auf die Ungarn losgehen. Auf der anderen Seite muss man auch nüchtern festhalten, Politik ist ein Ganzkörpersport. Und wenn man natürlich wie Orban den Mainstream herausfordert, dann muss man eben auch im Gegenwind stehen können. Und das ist etwas, was mich an diesem ungarischen Premier seit vielen, vielen Jahren beeindruckt. Ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal interviewt, 2012 in Berlin. Damals war er ein Exot. Man erinnert sich noch an einen einst spindeldürren, agilen Barrikadenkämpfer gegen die sowjetische Besatzung, einen Hoffnungsträger der liberalen Bewegung und auch einen Lieblingsziehsohn, könnte man fast sagen, von Helmut Kohl, dem deutschen Kanzler der Einheit, wenn sich da in Deutschland noch jemand erinnern kann. Und in dieses Umfeld gehörte damals Viktor Orban, oder war er gewissermaßen schon so etwas dem entwachsen, aber immer noch damit verbunden. Aber dieser Mann hat es eben geschafft, mit seinen Grundsätzen stehen zu bleiben im Gegenwind. Und das ist unbestreitbar, Ungarn geht es heute besser als vor 15, 20 Jahren. Man vergisst leicht, dass dieser Kleinstaat in Mitteleuropa, aus unserer Sicht in Ostmitteleuropa, massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Finanzkrise. Damals hat Orban auch sein eher konservatives Credo durchgegeben und gesagt, wir können den Ausverkauf der Heimat nicht zulassen an die internationalen Konzerne, und hat dann versucht, einen Binnensektor aufzubauen, eine neue Verfassung dem Land zu geben, nachdem es vorher ja von den Kommunisten und Ex-Kommunisten regiert wurde. Daher auch der Bruch von Orban mit der liberalen Bewegung, die seinem Empfinden nach zu sehr sich da den Linken und Ex-Linken und Ex-Stalinisten um den Hals geworfen hat, um einfach an der Macht zu bleiben. Und Orban hat hier dann liberal-konservativ, würde ich sagen, Gegensteuer gegeben, eine eigene Führungsschicht aufgebaut. Natürlich mit all den Problemen, die sich daraus ergeben, Vetternwirtschaft, auch Korruption, nicht bei ihm selber, aber zum Teil im Umfeld wird das als sehr stoßend empfunden. Und natürlich, wenn Sie 16 Jahre an der Macht sind, dann ergeben sich allerlei Verfilzungen und Probleme. Und das löst natürlich dann auch irgendwann bei der Bevölkerung den Wunsch nach einem demokratischen Wechsel aus. Ob Peter Magyar hier der Mann ist, der Orban aus der Regierungsburg kegeln kann, ich habe da meine Zweifel. Die Weltwoche hat ja Berechnungen angestellt. Kurt W. Zimmermann, der einzige Journalist in Westeuropa, der mit einem Sieg Orbans rechnet, weil er der einzige Journalist in Westeuropa sei, der rechnen könne. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall befürchtet man hier im Orban-Lager, sollte Orban gewinnen, dass es also zu Unruhen, zu gewalttätigen Protesten der Verlierer kommen könnte. Und vor allem fragt man sich, wie wird eigentlich die EU reagieren? Nachdem dort ja auch schon einige bekannte Exponenten, vor allem jetzt in Deutschland, in der Grünen Partei gesagt haben, einen neuerlichen Erfolg Orbans würden sie nicht akzeptieren. Auch Peter Magyar, der Herausforderer, verzeihen Sie meine nicht sachgemäße Aussprache, aber ich verleugne meine schweizerische Herkunft und meine Unkenntnis der ungarischen Sprache nicht. Peter Magyar, er gab zu verstehen, dass es gar nicht möglich sei, statistisch, dass Orban die Wahlen gewinnt. Quasi schon vor dem Ausgang ist klar, wie es dann herauskommt. Und das sind natürlich auch nicht Sätze, die einen erwarten lassen, dass dann dieser Absender eine Niederlage überhaupt zu akzeptieren bereit wäre. Also nicht nur der nächste Sonntag ist hier in Budapest ganz wichtig, sondern auch der Montag. Was wird dann passieren? Und vor diesem Hintergrund war es vielleicht auch wichtig, dass der amerikanische Vizepräsident, einer der interessantesten Nachwuchspolitiker der Gegenwart, hier seine Aufwartung machte und den Ungarn den Rücken stärkte. In der Schweiz, ich habe schon gesagt, käme so etwas nicht so gut an, wenn da ausländische Schützenhilfe maximal invasiv in einen heimischen Wahlkampf sich da hineindrängte oder eingeladen würde. Aber die Schweiz ist eben nicht Ungarn. Ungarn ist nicht die Schweiz, und da gelten etwas andere Gesetze, vergessen wir nicht. Und das prägt auch meinen Respekt gegenüber diesem Land, das lange unter sowjetischer Knute war und dann mit großen Hoffnungen in die EU aufgebrochen ist, um dann festzustellen, dass viele der Zurechtweisungen und der Bevormundungen, die man da aus Brüssel zu hören bekommt, auf eine fast schon gespenstische Art und Weise daran erinnern, was man früher aus Moskau klirrend im Befehlston zu hören bekam. Kein Wunder, dass die Renitenten, die auch verhaltensauffälligen und widerspenstigen Ungarn-Freiheitskämpfer, wie wir Schweizer, dass die sich das nicht bieten lassen. Allerdings wir Schweizer natürlich viel stärker wohlstandsverwahrlost, während man in Ungarn noch etwas dieses authentische Kämpfertum spürt. In der Person von Viktor Orban immer eben auch mit einem Schuss Gemütlichkeit, mit einem Schalk, mit einem Augenzwinkern, was ihn eben so menschlich macht, wie ich eingangs ausgeführt habe. Seien wir gespannt. Ich werde heute noch einmal die Gelegenheit haben, mit dem amerikanischen Vizepräsidenten ins Gespräch zu kommen. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Er hat natürlich ein streng durchgetaktetes Programm, wird aber noch an einem Podiumsgespräch im kleineren Kreise zu erleben sein. Schlagen wir jetzt den Bogen gleich hier auf dieser Schleuderfahrt in ein anderes Konfliktgebiet, den Iran. Da hat sich J.D. Vance übrigens, fangen wir mal an der Peripherie an, aufreizend, gelassen und entspannt geäußert. Er hat gesagt, auf die Fragen der mitgereisten US-Journalisten, ja, die Amerikaner hätten hier eigentlich alle ihre Ziele erreicht, militärisch. Man habe die militärische Hoheit, man sei in der Luft voraus und so weiter. Und entsprechend schaue man gelassen darauf, wie jetzt der Iran reagiere auf das Trump-Ultimatum, das in der Zwischenzeit abgelaufen ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Er hat gesagt, die Mullahs sind herzlich eingeladen, in die Welt zurückzukehren, wieder mitzumachen im Welthandel, aber sie sollen den terroristischen Wirtschaftskrieg aufgeben, die Blockade der Straße von Hormuz, und sie sollen auch aufhören, Waffen zu entwickeln, die für Länder in der Region zur tödlichen Bedrohung werden könnten. Und in einem sehr ehrlichen Moment, auch auf eine kritische Frage einer amerikanischen Journalistin, hat J.D. Vance gesagt, sie hat ihn nämlich darum gebeten, ja, glauben Sie, dass wir eigentlich auf der richtigen Seite stehen? Glauben Sie als gläubiger Mensch, dass der liebe Gott auf unserer Seite ist, der Amerikaner? Und dann entwaffnend ehrlich gesagt, ja, er wisse das nicht, aber er hoffe und er bete, dass die Amerikaner aus den richtigen Gründen diesen Krieg führten. Er persönlich glaube dies. Und das ist doch eine bemerkenswerte Aussage, zumal man ihn ja immer etwas in Verdacht gehabt hat, dass er ein scharfer Kritiker dieses Trumpschen Krieges sei. Das kann ja auch durchaus der Fall sein. Allerdings könnte er so etwas nicht vor laufenden Kameras in der Öffentlichkeit natürlich durchgehen. Nun, wir wissen mehr. Trump hat ja in der für ihn gewohnten drastischen Madman-Sprache, das kann auch ein Mittel der taktischen Dissuasion, der Verwirrung, eine Nebelkerze sein, sozusagen eine Strategie zur Verunsicherung des Gegners, in extrem drastischen Worten gesprochen. Das wird weithin kritisiert. Er werde da Iran ins Mittelalter, in die Steinzeit zurückbomben und die Infrastruktur in Schutt und Asche legen. Solche Sprüche, wie man sie übrigens auch von Präsident Nixon damals gegenüber dem nordvietnamesischen kommunistischen Regime gehört hat, während des Vietnamkriegs, das ist ja dann auch nicht sehr gut herausgekommen für die Amerikaner, wie man weiß. Doch nun Trump mit einer Erfolgsmeldung, die natürlich in unseren Medien sehr kritisch bis zynisch zur Kenntnis genommen wird. Eine Waffenruhe ist da in Aussicht gestellt worden. Sollte Iran, und das sei die Einigung, nun die Straße von Hormuz wieder öffnen. Die Aktienmärkte jubeln, der Ölpreis sinkt, und man fragt sich, ist es da dem Entfesselungskünstler Trump einmal mehr gelungen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Man darf ihn ja nicht unterschätzen, man darf ohnehin nichts unterschätzen, auch nichts überschätzen. Trump übrigens auch gestern in Budapest noch persönlich anwesend. J.D. Vance hat während seiner Ansprache vor Tausenden von Orban-Anhängern in einer Sportarena auf seinem Handy die Nummer eingedrückt seines Chefs, und der meldete sich dann auch tatsächlich mit überschäumenden Lobesworten für Viktor Orban zu Wort. Also zwei Wochen, um viele Fragen zu klären. Kommt's gut? Wie ist die innere Beschaffenheit des Iran? Ist diese neue Regierung, die alten Regierungen sind ja da richtiggehend weggeschossen worden? Ich will das völlig wertneutral hier einmal festhalten, ohne moralische Beurteilung, sozusagen im nüchternen Chirurgenstil der Gegenwartssezierung. Also sind die Neuen denn jetzt pragmatischer oder eben nicht? Wer wagt das? Wer kann das schon beurteilen? Und ich plädiere sowieso für Zurückhaltung in der Bewertung des Geschehens im Nahen Osten. Das ist ein hochkomplexes Gebiet, nicht einfach. Im Moment steht natürlich Israel seit längerem am Pranger, auch die USA. In den USA, lesen wir, würden sich da prominente Podcaster und Influencer von ihm abwenden, wie Tucker Carlson. Mich überzeugen halt auch diese Argumente, die da vorgebracht werden, nicht. Natürlich kann man Israel herunterstampfen und kritisieren für die Kriegsführung in Gaza und jetzt auch für die Attacken auf den Iran, aber all diese sehr eindeutigen Stellungnahmen scheinen mir immer etwas auszublenden, wie denn Israel die Situation sieht und wie die Gegenseite sich positioniert und wie hier die eben etwas komplex gelagerten historischen Umstände sind und die, zumindest in meiner Beurteilung, erlauben es eben nicht, so eindeutige, so bequem eindeutige Urteile zu fällen. Also machen Sie sich gefasst darauf, dass ich Ihnen hier weiterhin die Ambivalenz, die Vieldeutigkeit zumute und dafür natürlich auch immer wieder kritisiert werde, was mir natürlich auch viel bringt, denn so werde ich auch nicht übermütig. Das letzte Aufgebot gegen die Brüsseler Bürokraten, ja, die gesichtslose Apparatschik-Architektur, diese Bürokratie, ein Riesenthema in Europa und nicht nur für EU-Kritiker wie Orban, sondern auch für ehemalige Chefexponenten dieser Struktur wie Mario Draghi oder jetzt die EZB-Präsidentin, Zentralbankspräsidentin Christine Lagarde. Die kritisieren ja im Grunde die EU genauso, wie dies auch Orban und andere zu tun pflegen. JP Morgan, Chef Diamond, warnt Europa handlungsunfähig. Auch da der berühmteste, vermutlich erfolgreichste Bankmanager der Welt mit eindringlichen Worten, der eben die Sklerose, die Eurosklerose in einer fast schon Form der Versteinerung hier anprangert, Europa sei handlungsunfähig. Die Financial Times mit ganz harten kritischen Artikeln gegen Orban. Ich habe immer den Verdacht, dass hier ideologische Vorbehalte mitschwingen. Man kann sich ja selber auch nie sicher sein, ob man nicht in diese Falle tappt. Aber meines Erachtens hat Orban ganz klar bewiesen, dass er Ungarn nach vorne bringen kann. Auch wenn heute natürlich auch kriegsbedingt Schwierigkeiten da sind. Auch wenn es die bekannten Probleme gibt, die eben immer längere Regierungszeiten mit sich bringen. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, wird heute in Washington zu Gast sein. Da gibt es ja auch einiges zu kitten zwischen Trump und der NATO und der wendige ehemalige niederländische Premier ist da der Mann, der immer wieder Bella Figura machen muss über diesen Zerwürfnissen zwischen Trump und seinen angeblichen NATO-Partnern. Für mich ist die NATO ja scheintot, ein Bündnis, das gar kein Bündnis ist, absolut willkürlich und in der Schweiz diskutieren wir ja auch über eine Annäherung und ich sage Ihnen einfach, Finger weg, das bringt nichts, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen die NATO hilft, ist viel kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass sie für die NATO bei irgendeinem absurden Auslandeinsatz sterben müssen. Deutschland bleibt ein Land, das sich für die Klimaneutralität einsetzt. Das zumindest legt eine Umfrage nahe, die wir heute in der FAZ lesen können. Kann Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden? Ja, die Deutschen sind eben Gemütsgrüne. Und dies aus gutem Grund, denn wenn man so ein schönes Land hat mit so schönen Naturgebieten, dann möchte man die auch schützen. Es muss ja nicht gleich zu einem ökofundamentalistischen Ökomarxismus kommen, wie das leider in den zum Teil überhaupt nicht grünen, sondern vor allem roten grünen Zirkeln da in der Bundeshauptstadt gehört. Also Umweltschutz ist nicht gleich Umweltschutz und nicht überall, wo grün draufsteht, ist auch Marxismus drin, meine Damen und Herren. Es gibt sehr noble und auch edle grüne Traditionen, dass wir das auch mal aussprechen dürfen hier in unserer Welt, in der die Lager sich unversöhnlich gegenüberstehen. Aber eben Weltwoche Daily, wir erlauben uns mal immer wieder den Blick über den Schützengraben hinaus, in der Hoffnung, es überfordere unsere Zuschauer nicht mehr als den ohnehin dauerüberforderten Moderator. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und melde mich dann zeit zeitnah zurück, von wo auch immer. Ich vermute, aus meinem Büro in der Nähe von Zürich. Da geht's dann ab morgen weiter. So denn die Entwicklungen des heutigen Tages wie geplant stattfinden. Machen Sie es gut und bleiben Sie entspannt. Ich melde mich zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.